Eins ist jedenfalls sicher. Die macht keine 3 Jahre Sicherheitsdienst bei uns. Entweder ist sie nach den ersten 3 Einsätzen irrenhausreif oder...
Oder?
Sie ist Kommandant.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich für meinen Teil bin beides. Irrenhausreif und Kommandant. Und begrüße euch ganz herzlich hier zu Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, es ist eine Woche, in der ein Film startet, über den wir auf jeden Fall ausführlich sprechen werden, der uns ja mit Vorfreuden natürlich irgendwie ins Kino gelockt hat, aber nicht ganz undiskutabel sein wird, denke ich mal. Civil War. Wir reden aber auch über Evil Does Not Exist, auf den auch das alles zutrifft irgendwie. Aber ich bin froh, dass ich nicht alleine hier im Studio bin. Hallo, das doppelte Flo-Gespann. Hallo Flori.
Hallo, hallo.
Hi Flo.
Hallo.
Ich bin nicht Flo.
Du musst mir etwas versprechen. Wenn ich dabei sterben sollte, legt meinen Körper in einen Sarg aus Titanium. Und dann beschießt du den Sarg mit Deltastrahlen.
Ja, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax, Radio Fratz auch noch und im Stream sowieso auf filmriss-leipzig.de und wir sind hier.
Filmstarts der Woche.
Genau, wir sind bei den Filmstarts der Woche und wir wollen reden über Civil War, einen Film, der in dieser Woche startet und ja, der lang erwartete neue Film von Alex Garland ist. Ich habe mich ja wirklich gut drauf gefreut, muss ich sagen. So, die Filme von Garland waren ja in der Vergangenheit eigentlich schon immer recht vielversprechend. Auf jeden Fall schon ein bisschen anders. Über Man lässt sich sicherlich streiten.
Ich fand ihn gut.
Vortrefflich
aber
streiten. Ich fand ihn, naja, irgendwie hat er mich dann so in der zweiten Hälfte verloren.
Die ist nicht so gut. Also ja.
aber Ex Machina ist absolut großartig, wirklich. Und ja, er ist ja auch als Autor und auch als Drehbuchautor bekannt. Hat ja auch mit The Beach damals mit dem Buch quasi viele Erfolge gefeiert, große Erfolge gefeiert. Und im Anschluss dann auch das Drehbuch geschrieben. Und jetzt ja, sind wir doch ein Stück weit auf jeden Fall gespannt gewesen, weil wenn sich jemand wie Alex Garland noch aus der britischen Perspektive, er ist ja Brite, damit auseinandersetzt, was aus den Vereinigten Staaten werden könnte unter ihrer derzeitigen politischen Lage und gesellschaftlichen Lage vor allen Dingen auch, dann lässt das da doch durchaus aufhorchen. Also die Synopsis fand ich schon mal auf jeden Fall sehr vielversprechend, oder Flori?
Wenn er den Film gemacht hätte, dann hätten wir hier auch sicherlich da vertieft drüber sprechen können. Aber er ist ja, also es ist ja mehr oder weniger ein Backdrop eigentlich. Ne? Es ist so ein bisschen das Setting, in dem das spielt, aber eine vertiefte Auseinandersetzung.
Jetzt haben wir das Fazit schon vorweg.
Ja, aber ich finde, wenn man, also ja, also es ist ja so, dass dort natürlich, sage ich mal, dieses Setting auch verwendet wird, weil das natürlich gleich aufwühlt, weil man gleich eine Assoziation damit hat, gerade aufgrund eben der von dir angesprochenen Polarisierung und Spaltung, die dort ja nochmal andere Ausmaße annimmt als in Deutschland, wo ja jetzt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sage ich mal, aber sicherlich nochmal auf einem anderen Level. Und es ist aber ich finde, dass man schon dazu sagen sollte, dass man hier eine Geschichte oder dass man hier Figuren begleitet, die ja im Prinzip ja das Ganze aus journalistischer Perspektive, zumindest ist es das, was sie sich selber auf die Fahnen schreiben, ja eigentlich sozusagen begleiten, ohne dass man jetzt, also das ist jetzt kein Film im Sinne von, wir sehen hier jetzt eine Chronik des Krieges im Sinne von, das ist jetzt eine 1:1 Darstellung von tatsächlichen Konflikten, die gerade stattfinden, sondern das ist eher ein Setting, weil das eben gleich diese Assoziation ja evoziert im Prinzip mit der gesellschaftlichen Spaltung. Na?
Hm. Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen die Prämisse quasi, also die Ausgangssituation beschreiben. Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten quasi ja im Fallout einer dritten Amtszeit von Donald Trump, so würde ich mal sagen. Ne?
Es ist sicherlich eine Assoziation, die wahrscheinlich die meisten Leute hätten, wenn sie das sehen. Aber ich finde, der Film macht selbst das eigentlich nicht mal so deutlich. Es ist jedenfalls ein Präsident, der es geschafft hat, sich mit den Staaten anzulegen, dass sich einzelne Bundesstaaten gegen ihn aufgelehnt haben. Und das auch vielleicht gar nicht mal so unerfolgreich, sage ich mal.
Ja, zumal es ja die Südstaaten auch noch sind. Ne? Ja,
also ich hätte jetzt aber auch so gelesen, dass es so eine Art Donald, also Nick Offerman so eine Art Donald Trump-Verschnitt
ist. Es ist am naheliegendsten, aber ich glaube, dass es nicht, dass der Schluss nicht zwingend ist, sage ich mal.
Das
aber
stimmt. Klar. Genau, also wir sind in Amerika, das geprägt ist von einem weiteren Bürgerkrieg, bei dem sich diverse Staaten zusammengetan haben, um die Bundesebene zu stürzen. In dem Fall eben die Western Forces, Kalifornien und Texas, die sich gemeinsam was.
Ja, so, wo man ja auch schon sieht, das sind ja jetzt eigentlich nicht natürliche Verbündete sozusagen, wenn man sich die.
Genau, wo ja auch viel immer sich gefragt wird, was hat der Präsident gemacht, dass Leute wie das Texas und Kalifornien sich gemeinsam. Dann haben wir noch eine Fraktion aus Florida. Und dann gibt es irgendwie, glaube ich, nochmal zwei weitere Fraktionen, die zumindest auf so einer Karte eingezeichnet sind, die im Vorfeld veröffentlicht wurde zum Film, die aber halt im Film selbst auch irgendwie keine Rolle spielen.
Nee, tatsächlich. Nee. Und es wird ja auch der Vergleich sogar gezogen, also es wird der Vergleich ja gezogen zu den Alliierten und eben der Stürmung von Berlin dann im Prinzip im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dass da ja auch gesagt wurde, okay, hier gibt es jetzt verschiedene politische Kräfte, die halt eben alle den Sturm auf Washington D.C. sozusagen planen, um halt eben diesen Präsidenten zu stürzen, aber vielleicht miteinander auch gar nicht unbedingt so gut können. Aber das ist alles, finde ich, so ein bisschen sekundär in diesem Film.
Das ist folgen wir dann eben Kirsten Dunst, die als Fotokriegsjournalistin auch schon einige Preise gewonnen hat, wenn ich das richtig im Kopf hatte, die eben mit ihrem Partner Joel, gespielt von Wagner Moura, auf dem Weg nach Washington ist. Am Vorabend des großen Sturms auf Washington machen sie sich auf den Weg, weil Wagner Moura auch als Journalist eben noch ein Interview führen möchte, bevor der Präsident gefangen genommen wird oder eben das Zeitliche segnet und stirbt in diesem ganzen Kampf um Washington. Ja, und dann folgen wir denen einfach so ungefähr 100 Minuten.
Genau,
das ist so der Film.
Eine junge Nachwuchsjournalistin, eine junge Nachwuchsfotografin begleitet sie, die von Kirsten Dunst gespielte Lee, schon ein Stück weit auch als ihre Mentorin ansieht, als ihr großes Vorbild, Idol ansieht, das will sie halt mal machen und mal werden und begibt sich dort dann halt eben auch immer wieder in Gefahr oder muss ein Stück weit beschützt werden halt auch irgendwo, wobei es natürlich auch hier darum geht, dass man sie nicht beschützen kann oder sie nicht beschützt werden will, natürlich auch irgendwo ein Stück weit, aber vor allen Dingen halt eben auch man sie nicht vor der Realität schützen kann. Und die Realität ist brutal.
Die Realität ist sehr brutal, ja. Und ich persönlich, mir ging es beim Schauen so, man kann ja, denke ich, den Film, sag ich mal, aus verschiedenen Herangehensweisen betrachten. Ich finde, dass zunächst mal, vielleicht kann man das jetzt auch schon mal vorwegnehmen, Robert ist ja jetzt heute nicht da. Mhm. Das kann man aber, denke ich, so wiedergeben, der war von dem Film hellauf begeistert.
Korrekt.
Und ich kann mir gut vorstellen, was er unter anderem an dem Film wirklich sehr stark fand, war sicherlich die Atmosphäre und die technische Inszenierung, die, finde ich, auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Also wir haben hier einen Film von A24, die, glaube ich, in dem Budget auch bislang noch nicht unterwegs waren, aber über jeden Zweifel erhaben. Also das war wirklich ein Film, der wirklich viele sehr spannende, intensive Szenen hat, sowohl was Action angeht, als auch was eher so, sag ich mal, Suspense angeht. Ne? Also wo es dann wirklich so, wo man ein bisschen auf die Folter gespannt ist. Also da gibt es zum Beispiel so eine Szene mit so einem Sniper oder so. Natürlich die Szene, die auch schon im Trailer zu sehen ist, wo, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll, wer auftaucht. Eher gegen Ende.
Ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
Ich habe auch die ganze Zeit nur gewartet, dass er kommt.
Ich habe, glaube ich, den Trailer einfach nicht gesehen.
Der lief in Amerika, lief der vor jedem Film.
Okay, ja. Ist ja auch eine Zehnstähler einfach.
Ja, genau. Ja.
Ich habe ihn aber fast nicht erkannt tatsächlich. Okay. Aufgrund dieser Brille und ein bisschen mehr Bart im Gesicht.
Der ist auch nicht so richtig gecredited tatsächlich.
Nee, der ist gar nicht.
Es gibt ja auch die Story, dass er, glaube ich, am Vorabend an dem Tag erst entschieden wurde, dass er das spielt, weil er zufällig da war und der andere Schauspieler, der da eigentlich sein sollte, irgendwie halt krank war gerade und es halt irgendwie so war, wir haben ihn gerade zur Hand.
Ist halt auch.
Und dann macht er das halt und ist so.
Wenn man mit einem anderen Castmitglied verheiratet ist, hat das offenbar auch durchaus Vorteile. Vielleicht dann ist man schneller verfügbar. Mit Kirsten Dunst.
Ah,
ja. Okay. Das können sich, glaube ich, alle denken, um wen es geht. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß es eh. Aber das war zum Beispiel auch so eine Szene, die wirklich auch, finde ich, sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr intensiv.
Es ist die Szene, die man immer wieder halt irgendwie hört, wenn man über Leute begeistert über diesen Film reden. Und es konzentriert sich schon sehr stark auf diese eine Szene.
Naja, nee, okay, das wollte ich damit gar nicht
also
sagen.
Ich habe tatsächlich, also ich glaube, ich fand die Szene gut, aber wenn ich an, was für mich die stärksten Szenen des Films sind, ist das nicht die erste, die mir einfällt.
Also
ist vielleicht die dritte bis fünfte oder sowas tatsächlich. Ich fand andere Szenen da deutlich, also ich sag mal so dieses, es gibt ein Häusergefecht, was ich sehr, sehr stark fand von der Inszenierung her. Dann gegen Ende und halt immer wieder, wenn eben schreckliche Dinge passieren und man halt die Kamera so sehr bedeutungsschwanger natürlich auch, ein bisschen aufgeladen, auf die Figuren draufhält und so auch die Gesichter ranzoomt oder sowas, weil das ja auch, da ist ja dann auch immer so, es wird alles drumherum, wird immer verschwommener mit diesen Farb-Halos mehr oder weniger um die Figuren drumherum und sowas. Das fand ich irgendwie immer sehr, sehr stark tatsächlich. Wie gesagt, gerade bei dem Häuserkampf, was nicht meine große Assoziation mit dem Film ist und gerade auch gegen Ende, es fühlt sich halt einfach an wie ein Vietnam-Film, nur halt eben nicht in Vietnam.
Ja, das ist ein Film, der genauso eben in echten Kriegsgebieten sozusagen spielen könnte, wo man dann eben Fotojournalisten begleitet. Ich weiß nicht, ich glaube Salvador von Oliver Stone, ist das nicht, ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut, aber das ist glaube ich ein Film, wo es auch um Fotojournalismus genau, irgendwie geht und die Assoziation hatte ich zum Beispiel ja, also auch.
Ich habe auch mehr Nicaragua irgendwie da gesehen als jetzt, also Lateinamerika da gesehen als jetzt irgendwie. Da explizit halt wirklich die Vereinigten Staaten. Natürlich hast du halt irgendwie schon deine Figuren, die auf diesem Weg, weil das ist ja ein Roadtrip irgendwo auch, ne? Denen da begegnen, die halt schon sehr typisch amerikanisch sind. Aber wie du das eben schon gesagt hast, was jetzt die, wenn wir die Konflikte aufmachen und die Konflikte versuchen zu erklären, darum geht es eigentlich gar nicht. Da gibt es halt eben auch eine sehr starke Szene, wirklich auch, finde ich, diesen Satz, der dann fällt, als der diese Belagerung gab mit dem Sniper. Es ist eigentlich egal. Ne? Mm. Die schießen auf uns und wir schießen auf die. Mm. Ne? Muss man noch mehr wissen?
Ja, ich meine, es macht es natürlich ein bisschen banal zu sagen, dass im Prinzip eine der zentralen Aussagen, wo man den Film irgendwie runterbrechen kann, halt einfach zu sagen, Gewalt ist doof, Krieg ist doof, so nach dem Motto. Aber es ist natürlich wahr, aber man kann den Film natürlich schon so lesen, dadurch, dass man diese Konflikte, die jetzt politisch dahinter stehen, wo man wahrscheinlich die Assoziation eben zuerst hat, zu sagen, das ist die USA, wie sie gerade sind. Dadurch, dass man das abstrahiert, hat man natürlich schon so ein bisschen die Möglichkeit, dem Zuschauer die Frage zu stellen, ist es das wert? Also was auch immer für ideologische Differenzen bestehen, ist es das wert, zu sagen, dass das die Konsequenz ist sozusagen, dass man eben so sich in diesen Krieg begibt. Und das kann man ja, denke ich, über die meisten militärischen Konflikte sicherlich irgendwo sagen. Natürlich sehen sich beide Seiten im Recht, aber das wird halt gar nicht gezeigt eben, ne? Sondern es ist halt, wird eher das Ausmaß davon gezeigt. Das ist eben die eine Hälfte dieses Films, was ich persönlich aber ein bisschen spannender fand, weil es auch, denke ich, einfach zentraler ist in dem Film, wo ich aber auch so ein paar Kritikpunkte tatsächlich habe. Das ist eben die Rolle von Journalismus, von Fotojournalismus in solchen Konflikten. Das wird ja ganz klar gesagt. Also Kirsten Dunst ist ja auch, spielt ja auch eine Figur, die von Anfang an eigentlich sagt, so, sie ist da sehr reserviert, sie ist auf der Suche nach dem besten Foto. Sie sagt ja auch sowas wie, wir bilden sozusagen die Wirklichkeit ab, damit andere sozusagen dann darüber sich sozusagen eine Meinung bilden können. Aber das ist ja letztlich nicht das, was passiert. Und ich glaube, das ist auch das, worauf dieser Film hinaus möchte. Von wegen, sie ergreifen ja eine Seite. Sie sind ja unterwegs teilweise dann auch mit den Soldaten buchstäblich und verbreiten dann ja auch, ob wissentlich oder unwissentlich, die Geschichte dieser Soldaten und deren Perspektive sozusagen, ohne da jetzt ja wirklich neutral oder irgendwas zu sein. Und das ist eben auch, und das ist, finde ich, auch so ein bisschen der Kern des Films. Man sieht da ganz am Anfang so eine Szene, wo irgendwelche Tankstellenbesitzer da Leute quasi gekidnappt haben, weil die eben versucht haben, die auszurauben oder so. Und dann werden die da quasi gefoltert, diese anderen Menschen. Das hat mit dem Rest des Films eigentlich nichts zu tun mit der Handlung. Aber da gibt's dann eben so eine Szene, wo eben diese Brutalität, diese Ungerechtigkeiten, die es eben in solchen Kriegen, in solchen Konflikten dann automatisch gibt, wenn die Zivilisation, sag ich mal, zusammenbricht gewissermaßen. Ja, wo das einfach gezeigt wird, wo die Journalisten damit konfrontiert werden und letztlich halt sagen, gut, wir machen unsere Fotos und dann fahren wir wieder. Natürlich bleibt ihnen nicht so viel anderes übrig, aber dieses zu sagen, okay, ich halte mich da raus, ich habe da keine Meinung zu, ich glaube, das ist eine Sache, die ganz stark kritisiert werden soll.
Gleichzeitig ist das die Szene, die genau klar macht, dass das gar nicht geht, weil sie ja direkt mit einbezogen werden in dieser Szene. Weil die von Jesse, Kaylee Spaney-Figur ja direkt gefragt wird und im Grunde entscheiden soll, ob diese Menschen sterben oder nicht. So, was halt eigentlich direkt klar macht, so, egal wie sehr er es versucht, man sieht, glaube ich, nicht genau, was passiert, aber auf jeden Fall diskutieren die danach drüber, auch im Auto, so, und versuchen sich, da merkt man halt dann, dass sie versuchen, sich rauszureden, obwohl sie ja gerade schon aktiv dran teilgenommen haben, mehr oder weniger, und halt ein Menschenleben entweder gerettet oder eben nicht gerettet haben.
Ja, die Rolle Kriegsfotografen und Fotografinnen, die finde ich ja auch eher unbefriedigend behandelt in jedem Fall. Der Film zeigt natürlich auf sehr eindrucksvolle und sehr unter die Haut gehende Art und Weise, wie, ja, dass wir halt wirklich immer nur einen Schritt weit weg sind vom, ne, vom Untergang der Zivilisation, von der Unmenschlichkeit. Und das ist schon auch nachvollziehbar in jedem Fall. Aber man hätte sich halt wirklich, also es ist halt so das Ding, also unterm Strich betrachtet, hätte ich mir einfach mehr gewünscht, so mehr Auseinandersetzungen halt. Wenn man diesen Konflikt schon aufmacht, also wenn man dieses Konstrukt schon aufmacht, so dieses Gedankenkonstrukt, dann sollte man sich da auch schon mehr mit auseinandersetzen. So. Und
ich fand, also ich stimme dir insoweit definitiv zu, dass ich sage, das, was der Film letztlich macht aus diesem Setting, aus dieser Geschichte, das ist ein bisschen wenig.
Ja.
Das ist sowohl, was eben, wie gesagt, diese Auseinandersetzung mit Krieg, mit dem Zusammenbruch der Zivilisation, du hast es gerade gesagt, was das angeht, auch was die Rolle von Fotojournalismus angeht, das fand ich auch gegen Ende hin, was wir jetzt natürlich nicht direkt verraten, aber Entscheidungen, die Figuren dort treffen, fand ich auch alles so ein bisschen unbefriedigend, ein bisschen zu simpel gedacht vielleicht oder auch, ja, also da macht sich der Film das vielleicht ein bisschen zu einfach oder nimmt vielleicht ein paar Wendungen zu wenig. Das stimmt. Also da, finde ich, lässt der Film dann schon ein paar Federn definitiv.
Ja. Mir geht es eigentlich auch, also ich war direkt, ich habe das Gefühl, der Film war für mich erstmal so ein, wie so Grafikblender oder sowas, weil ich direkt nach dem Film war ich doch relativ begeistert und fand auch ein paar Ansätze ganz gut und desto länger ich drüber nachdenke, desto mehr ich mit anderen Leuten drüber diskutiere, desto weiter sinkt das bei mir so ein bisschen ab, desto mehr merke ich so, desto mehr realisiere ich halt, wo dann die ganzen Probleme liegen und habe dann das Gefühl, es blendet, also es sieht halt, es ist halt technisch unfassbar gut und dieses Ganze, auch wenn man halt so Shots bekommt über Amerika, Washington oder sowas, es sieht halt unfassbar beeindruckend aus und man denkt erstmal so, das muss auch irgendwie gut sein und wenn man halt ein bisschen weiter drüber nachdenkt, kommt man halt irgendwie so drauf, ja, irgendwie ist es halt auch, irgendwie sind die Aussagen halt dann auch nicht so gut zum Teil. Ne, was du jetzt auch meintest, mit, er tut halt so, als würde er neutrale Aussagen hier treffen, wenn ich jetzt in Richtung der Meinung von Jasmin gehe, zum Beispiel, die auch sagt, dass da, die ja überhaupt nicht begeistert war von dem, was da eben gezeigt wird und wie das Alex Garland inszeniert und doch vor allen Dingen, was für Menschen da mit drin hängen, theoretisch noch und den, dem ganzen Backdrop da noch.
Ich kann das verstehen, also ich kann das durchaus verstehen, dass man sich da auf jeden Fall auch drüber aufregt, weil ich meine, wir haben Filme wie Jarhead, wir haben Filme wie Black Hawk Down, die sehen auch wahnsinnig gut aus, zeigen aber halt eben einen Konflikt, der von dem man so ein Stück weit distanziert ist, an dem natürlich auch sowohl deutsche als auch irgendwie amerikanische Truppen teilweise halt eben dran beteiligt waren und sind. Und macht halt schon auch reale Kriegsherde auf in jedem Fall, aber es ist halt schon nochmal eine andere Nummer, wenn man halt irgendwie so einen fiktiven Kriegsherr zum einen halt aufmacht und dann den halt eben noch in den Vereinigten Staaten halt situiert.
Also
weil ich meine, der Film ist, Entschuldigung, aber der Film ist wahnsinnig erfolgreich gestartet jetzt irgendwie auch, ist ja der erfolgreichste A24-Start ever, bisher zumindest so und ja, man hätte sich dann wirklich gewünscht, dass da halt irgendwie ein Film auch bei zustande kommt, der dann auch diskutiert wird.
Also ich meine bei so, also wenn ich daran denke, welcher Film ansonsten das geschafft hat, irgendwie so eine, also Sachen, die es ja eigentlich wirklich gibt, aber dann halt in so eine, ja, vermeintlich sicheren Teil der Welt sozusagen zu transferieren, um einfach zu zeigen, wie schnell sowas gehen kann, da denke ich sofort an Children of Men, der ja sozusagen dann im fiktiven Großbritannien spielt. Der ist viel besser, ja.
Das ist
natürlich,
es, ja.
Der ist viel komplexer, der hat natürlich sehr, sehr viele Facetten und Aspekte, die Civil War jetzt nicht hat. Und vor allem schreibt sich Children of Men auch eben nicht dieses, so ein politisches Reizthema ganz groß auf die Fahnen, nur um dann letztlich ein bisschen was anderes zu machen eigentlich oder völlig was anderes zu machen. Ja. Ich würde aber der Meinung zu sagen, dieser Film ist vermeintlich neutral, nur um es am Ende nicht zu sein. Da würde ich so ein bisschen widersprechen, weil ich finde halt, dass der Film schon darstellt, dass diese Neutralität, die ja diese Journalisten vorgeben zu haben, dass das eine Farce ist letztlich. Und das ist schon eine Sache, über die, wo ich finde, dass das im Film auch deutlich genug gemacht wird.
Soweit würde ich auch nicht gehen, ja.
Ja, das stimmt. Aber das nur ganz kurz als
Einwurf. Also ich muss noch von meiner Ausgangsposition kurz berichten, denn ich habe den Film halt wirklich in der deutschen Fassung auf der kleinsten Leinwand so ziemlich gesehen in der Stadt. Aber im Endeffekt, ja, hast du dann all das halt, was dieser Film natürlich auch so ein Stück weit als Blender halt mitbringt, ne? Eben diese Wucht der Bilder und des Sounds, dann noch in der Originalfassung, wenn du den halt eben dann auch so, ja, realistisch halt irgendwie schaust, so mit den realistischen originalen Dialogen, die sich natürlich auch immer schlecht transportieren lassen in die deutsche Synchronfassung. dann hast du natürlich auch einen anderen Film gesehen. So, aber wenn du halt eben das in der Form siehst, wie ich es gesehen habe, dann bleibt halt nicht viel. Das merkt man halt einfach. Das ist halt einfach so.
Es ist, die technische Seite ist definitiv ein sehr großer Aspekt. Man kann sicherlich auch sagen, wenn man jetzt einfach nur einen technisch sehr, sehr, sehr gut inszenierten, spannenden Kriegsfilm sehen möchte, dann trifft man, denke ich, eine gute Wahl. Aber der Film schreibt sich ja eigentlich doch schon sehr groß auf die Fahnen, was anderes zu sein. Ne?
Ja. Aber er kommt ja anscheinend, so wie ich mitbekommen habe, trotzdem bei vielen Leuten als geiler Ballerfilm rüber. Wo ich halt auch sagen würde, das ist halt definitiv das Letzte, was ich mit diesem Film assoziieren würde. Ja, es gibt Schießereien, überraschenderweise, in einem Film, wo es um Kriegsschrecken geht. Da würde ich dann auch nochmal den Haken schlagen zum technischen Aspekt. Es gibt ein, zwei Schüsse im Film, die finde ich, also die Schussgeräusche an sich fand ich, habe ich selten so inszeniert erlebt, dass sie wirklich jedes Mal dich aufschrecken Gehen lassen.
Mark.
Ja, es ist halt so, ne, wenn ich irgendwie andere Filme gucke, wo geschossen wird, dann ist das so, ja, das passiert halt, bam, 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 das passt schon. Und hier ist halt teilweise so, du kriegst halt mit, wie viel Auswirkungen ein Schuss hat einfach. So zum Beispiel in, gerade hier bei gewissen Szenen eben. Das ist halt schon was, wo ich auch sage, das funktioniert dann wieder eben sehr gut. Man kann halt auch sagen, gerade gegen Ende gibt es halt ein paar Bilder, die sind so ein Best-of-Vietnam-Film. Wir haben halt nur halt eben in einem anderen Setting, was halt irgendwie auch jetzt nicht die allergrößte Leistung ist, irgendwie 40 Jahre später. um sehr böse zu sein einfach.
Nein, ja, das, genau, ja, das da ist man jetzt, glaube ich, dann auch schon sehr, sehr, sehr negativ. Ja. Also mein persönliches, wenn ich weiß nicht, ob wir schon zum Fazit kommen wollen, aber mein persönliches Fazit ist so ein bisschen, ich habe schon gesagt, technisch-atmosphärisch sehr, sehr rund. Inhaltlich macht er, finde ich, zwei Sachen auf, die nicht das sind, was man jetzt vom Poster oder vom Konzept sozusagen direkt erwarten würde, die beide ja so ein bisschen halbgar sind, sage ich mal. Oder vielleicht sich ein bisschen die Sachen zu einfach machen oder eben dann doch auf relative Banalitäten so ein bisschen hinauslaufen. Und das fand ich schade und verschenktes Potenzial. Mhm. Ich würde den Film aber trotzdem grundsätzlich durchaus empfehlen. Also allein schon für die Kinoatmosphäre, die ich definitiv auch hatte.
Bin ich bei dir.
Absolut, ich auch. Also bei aller Kritik würde ich mir doch durchaus auf jeden Fall nochmal angucken, auch in der Originalfassung und halt auch vielleicht mit ein bisschen größerer Leinwand, weil es halt auch, also schauspielerisch funktioniert es halt auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ne? Also Kirsten Dunst haben wir noch gar nicht so groß erwähnt.
Die ist toll.
Super in der Hauptrolle. Kelly Sporny spielt halt, wie gesagt, diese junge, aufstrebende Kriegsjournalistin, die dort, die man natürlich durch die hat zuletzt eben als
Priscilla, ne?
Priscilla Presley gesehen haben. Lustigerweise fand ich halt, bei Priscilla spielt sie ja dann so ab, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre alt, dann bis halt eben in die späteren Jahre. Das sehr, sehr überzeugend. Hier habe ich ihr nie abgenommen, dass sie 23 ist.
Sie sieht so viel jünger aus, oder?
Sieht
echt,
aus,
also ich schaffe das, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, genügend 23-Jährige um mich als auf Arbeit. Ich habe die angenommen als 23. Okay. Tatsächlich war das für mich so.
Na gut.
Ich habe das Gefühl, ich kenne genügend Menschen im Altersbereich, die auch auf dieses Schema zutreffen.
Vielleicht lag es auch daran, dass sie immer auf dem Rücksitz saß. Also,
das vielleicht dieses
Kinder. Aber auch da eine witzige Casting-Parallele, weil Kirsten Dunst natürlich ja auch in einem anderen Film von Sofia Coppola ja eigentlich eine sehr ähnliche Rolle gespielt hat, nämlich Marie Antoinette. Und auch da sozusagen die Evolution, sozusagen, die man jetzt ja auch in diesem Film sieht, wo ja Kayleigh Spaneys Figur auch sehr in die Fußstapfen treten möchte, sozusagen.
Ja,
aber die große Metaebene des Films.
Das ist die große Metaebene, darum geht es eigentlich.
Genau. Gut, also, wir haben Civil War, glaube ich, zu Genüge besprochen, der ab dieser Woche sowohl in den Multiplex-Kinos als auch in den Arthouse-Kinos zu sehen ist. Civil War ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Und wir hören noch hier die Musik von Ben Salisbury und Geoff Barrow, kann ich auch sehr empfehlen. Übrigens, deren Projekt heißt Beak, grandios gut und sehr, sehr krautig. Geoff Barrow natürlich bekannt als zweite Hälfte von Portishead. Aber die Songauswahl ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Hier ist Suicide mit Rocket USA.
Was zum Teufel soll ich unterschreiben, Mann?
Dass du uns nicht regresspflichtig machst, wenn dir was verloren geht. Wie deine Intelligenz, dein gutes Aussehen, dein sozialer Standard, also nichts Wichtiges.
Filmstarts der Woche.
Ja, wir machen weiter in unserer Rubrik der Filme, auf die wir uns gefreut haben, die aber dann doch anders waren, als vielleicht ursprünglich gedacht. Es ist ja jetzt 2 Jahre her, ne? 2021, glaube ich, war es. Also fast schon 3.
Also oder? Drive My Car, wenn du auf den hinaus möchtest, ja, der lief Weihnachten 21 ziemlich 21, sicher.
Genau, siehste. Also fast 2 Jahre, sind fast 3, dann irgendwie so eine Mischung aus beidem. Aber es ist schon 2 Jahre her jetzt, das bei den Oscars auf jeden Fall auch ganz groß. Drive My Car ja, zugegen war, so als Abschluss eigentlich auch der Festivalsaison, denn da gab es ja dann in Cannes bereits die Premiere. Ryusuke Hamaguchi hat ja das Kunststück hingekriegt, in Cannes die Goldene Palme zu gewinnen mit Drive My Car und parallel kurz zuvor in Berlin auf der Berlinale zu sein und mit Wheel of Fortune and Fantasy den großen Preis der Jury zu gewinnen. Und 2 Filme quasi in einem Jahr auf 2 A-Festivals zu haben, und das weckt natürlich auch gewisse Hoffnungen, und ja, zumal also Hamaguchi auch ja schon lange Filme macht, ne? Also der hat ja auch schon davor wirklich einiges gemacht, der ist ja auch durchaus ein Vielfilmer, der jedes Jahr zumindest irgendwie einen Film noch ins Kino bringt oder maximal alle 2 Jahre oder wie gesagt in einem Jahr vielleicht sogar 2. Und dessen Filme auf jeden Fall eine Entdeckung auch immer wert sind. Wheel of Fortune and Fantasy war schon eine ganz andere Angelegenheit. Da war so ein Episodenfilm halt eher. Viele verschiedene Geschichten, die er zusammenführten. Und ja, Drive My Car mit seinen 3 Stunden Länge, die man auch wirklich nicht gemerkt hat, so hat ja auch ein großes Publikum wirklich angesprochen im Anschluss, ne? Also
ja, und ja, das völlig zu Recht auch einfach, ne? Also was für ein Werk, fand ich, also Drive My Car. Und Wheel of Fortune in Fantasy war, wie du halt sagst, war dann nicht 3 Stunden lang, sondern 2 und hat gleich 3 Geschichten innerhalb dieser 2 Stunden erzählt. Also durchaus der ökonomischere Film, und der war ja auch wirklich, wirklich gut. Und was diese beiden Filme gemeinsam haben, also durch Drive My Car bin ich ehrlicherweise auch aufmerksam geworden auf Hamaguchi und habe dann auch ein paar Sachen eben nachgeholt, beziehungsweise eben Wheel of Fortune in Fantasy dann eben auch mir dann entsprechend angeschaut, als er eben angelaufen ist. Und was für mich das Kino von Ryusuke Hamaguchi halt auch einfach ausmacht, zumindest von den Sachen, die ich kenne, das ist, dass es dort in aller Regel um Figurenkonstellationen auch geht, die durchaus auch manchmal so ein bisschen zufällig zustande kommen können oder ungewöhnlich jedenfalls zustande kommen können, die dann aber irgendwie doch dazu führen, dass die Figuren auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie doch ihr innerstes Selbst einander offenbaren und das vielleicht auch für sich selber so ein bisschen auskundschaften, und da ist eine enorme Kraft in diesem Kino, finde ich. Also da, also gerade auch Drive My Car war ein Film, der man echt sehr, sehr gut reflektieren kann und aus dem man echt viel mitnehmen kann, meiner Meinung nach.
Auf jeden
und,
Fall.
Und so einen ähnlichen Film hatte ich mit Evil Does Not Exist auch erwartet.
Ja, das ist vielleicht der größte Fehler, den man machen kann, halt irgendwie Dinge erwarten. Denn Evil Does Not Exist hat zunächst einmal eine ganz andere Herangehensweise oder eine ganz andere Ursprungsgeschichte, denn Evil Does Not Exist sollte ursprünglich ein Kurzfilm sein. Der ist dann ein bisschen eskaliert mit 105 Minuten.
Ja.
Dann doch ein Langfilm geworden. Ja, und man könnte, also ohne es jetzt irgendwie böse zu behaupten oder so, man merkt es ihm schon an.
Wahrscheinlich ja. Ich fand auch, dass dieser Film 2 oder ich weiß gar nicht, wie viele Hälften, aber er fühlt sich auch ein bisschen fragmentiert an, weil man guckt sich ja die erste halbe Stunde an, wo man ja, das kann man denke ich auch sagen, in dieses Dorf ja im Prinzip eingeführt wird, in dieses Dorfleben. Es ist sehr, sehr dialogarm, man lernt die Figuren ein bisschen kennen, aber jetzt auch nicht tiefer gehen, sondern man kriegt einfach einen Eindruck, in was für einer Welt die sozusagen leben. Dann kommen da 2 Gestalten an und auf einmal gibt es halt so ein Bürgerforum, sage ich mal, wo man sich auch fragt, was hat das denn jetzt eigentlich mit dem Rest des Films zu tun? Und dann geht es ja eher um diese Personen, die ja eigentlich aus der Stadt, ich glaube, es ist auch Tokio, ne? Ja. Die dort eigentlich daherkommen und dann eben eigentlich um deren, ja, Sorgen, berufliche Perspektive, aber dann natürlich auch im Kontext eben mit diesem Dorf, weil dort nämlich etwas errichtet werden soll, wo sich die Bürger des Dorfes natürlich nicht unbedingt nur zufrieden sind mit. Und ja.
Es ist so eine 6000-Seelen-Gemeinde, ist nachzulesen. Und ganz am Anfang erleben wir und begleiten wir ja zunächst einmal eben den Witwer Takumi, den Alleinerziehenden, der hier Holz schlägt, Holz verarbeitet. Wir begleiten seine 8-jährige Tochter dabei, wie sie durch die Natur stromert. Und der Film lässt sich dann wirklich auch sehr viel Zeit, eben das Leben dort zu zeigen, der Menschen, das Leben im Einklang mit der Natur, um dem halt auch dann den krassen Gegensatz zu setzen mit dieser Eventagentur, die halt eben dann dieses Dorf einfällt und dort eine Glamping-Anlage aufmachen will.
Schönes
Habe ich
Wort.
Jetzt auch gelernt. Also glamouröses Camping, das heißt also wie Camping nur nicht richtig so.
Camping für reiche Leute.
Camping ist das oder für Instagram-Influencer oder so.
Ja, ja, sag ja, reiche Leute.
Genau, weil die Natur ja so schön ist da und die Leute halt irgendwo, wenn sie aus Tokio kommen, da eine Erholung suchen. Und sich das Dorf dann eben auch auf dieser Versammlung eben dagegen positioniert. Also tatsächlich, ja, der da nicht einverstanden ist und das auch kundtut. Und diese Eventagentur, diese ja, Ausständigen, diese Aliens, die da halt eben einfallen in diesen Ort, das sind ja zwei, die ja auch nur die Aufträge ausführen sollen, ihres Auftraggebers halt, ne? Also auch geheiert sind quasi dafür, dort halt eben einen Auftrag auszuführen. Die halt versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden oder auch versuchen, eine finden zu sollen, so quasi.
Ich glaube, die eine von beiden Personen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war die Frau, die dabei war, die hat ja wirklich auch, die ist ja auch wirklich dann daran interessiert, dass man da eine passende Lösung findet. Und ich habe das Gefühl, dass für die ab einem gewissen Punkt nicht nur ein Job, sondern so, vielleicht haben die einen Punkt und wir sollten halt wirklich.
Ja, der Mann, der tun. Gibt vor quasi, ne?
Genau, dass der ist halt so richtig.
Auch was lernen will, so.
Genau, und dann merkst du immer so, dass der einfach so ist: mir scheißegal, das ist halt einfach ein scheiß Job und ich mach das halt und das war's. Mhm.
So, wir begleiten die beiden ja auch eben auf ihren Autofahrten von Tokio dann halt eben dort in diesen Ort. Sie pendeln ja auch immer wieder und wir begleiten sie auch eben dabei, wie sie dann da ja auch eben ihren Vorgesetzten gegenübertreten, die dann halt da Druck machen. Also man bekommt beide Seiten in jedem Fall auch mit. Und daraus entwickelt sich schon auch ein interessantes Wechselspiel halt eben, diese zu unterschiedlichen Lebenswege.
Ne? Ja, also ich finde dieser Stadt-Land-Gegensatz, der ja auch gerade in Japan auch immer wieder filmisch irgendwie aufgearbeitet wird, weil er eben auch in der Gesellschaft ja durchaus verankert ist mit eben Tokio, Yokohama, dieser Riesenmetropole sozusagen und dann eben den ländlichen Regionen, die ja teilweise auch durchaus auch von dortigen Bevölkerungs, sag ich mal, Rückgang zum Teil ja auch betroffen sind oder eben demografischen Entwicklungen einfach im Allgemeinen. Das ist interessant zu sehen, gar keine Frage. Wo ich so ein bisschen, wo ich ein bisschen unschlüssig war am Ende, war eben, dass ich, wie ich es eigentlich gerade schon angedeutet habe, der Film dann doch irgendwie sich ein bisschen anfühlt, als wären da mehrere Versatzstücke so ein bisschen zusammengesetzt worden, ohne dass man jetzt von vorne bis hinten so einen super stringenten roten Faden hat. Das gipfelt dann auch in einem Ende, was ich ehrlicherweise auch einfach nicht so richtig verstanden habe.
Ja,
da kann ich, glaube ich, auch zustimmen.
Ja. Das Ende ist diskutabel in jedem Fall. Ich meine, es gibt es tatsächlich öfters oder es ist schon nicht ungewöhnlich. Ich denke mal, da kann man auch sicherlich eine Tradition rauslesen, so was die japanische Filme und auch irgendwie japanische Erzählweisen anbetrifft. Diese krassen Gegensätze, dieses Betonen wirklich auch von Gewalt, von also wie nachhaltig quasi diese Szene ist, sie dadurch halt loszulösen, dadurch, dass man sie loslöst vom gesamten Rest, umso nachhaltiger und nachdrücklicher zu machen, das ist durchaus Tradition irgendwie im japanischen Kino.
Okay, ja.
Und das ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich bin auf jeden Fall absolut bei dir, der Film wirkt nicht wirklich rund.
Mm. Und das, ja, fand ich so ein bisschen schade, weil ich fand die einzelnen Teile, fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also der Film ist, ich fand ihn atmosphärisch rund, ich fand diese erste halbe Stunde, das ist einfach ein sehr schöner, also ist auch sicherlich langatmig, gar keine Frage. Ich glaube,
also für mich hat sich der Film ja auch eine halbe Stunde mindestens zu lang angefühlt, aber den Anfang fand ich großartig. Ich fand auch am Ende Sachen großartig, aber für mich war tatsächlich der Punkt so, ich sehe ungefähr, was du mir erzählen möchtest, aber dafür ist dann doch zu wenig, was passiert in zu viel Zeit einfach.
Mhm.
So, das war so, das ist so mein, ich hatte das Gefühl so, okay, das und es soll jetzt irgendwo drauf hinauslaufen, aber dann kommt irgendwie doch nichts mehr. Und ich muss mir nochmal 20 Minuten den schönen Wald angucken. Ja, das sieht alles wunderschön aus. Und die Musik ist ganz, ganz toll. Also ich fand auch, also ich saß auch da und war am Anfang so, Mensch, das ist dieser Score, den fand ich echt gut. Die Bilder, also gerade dieser Wald und sowas, das ist schon wunderschön. Also ich kann auch verstehen, warum da Leute hinwollen. Am Ende saß ich aber da und war so, ja und jetzt? Was soll das alles? So ein bisschen ging es mir auf jeden Fall.
Ja, das ist tatsächlich diese Parallele, die wir diese Woche haben zu Civil War. Man darf einfach nicht so viel erwarten, glaube ich. Wenn man gerade eben auch Drive My Car noch in guter Erinnerung hat.
Den habe ich ja nicht mal gesehen. Also ich habe das war ja der erste Film von Hamaguchi für mich und ich habe halt nur alle diese ganzen Lorbeeren für Drive My Car gehabt und habe gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt gucke ich mir den mal an. Und war dann so, also ich war danach tatsächlich so, Jetzt muss ich mal schauen, was ich mir Drive Metal angucke, wenn das nochmal eine Stunde länger, also ungefähr eine Stunde länger ist als das.
Es ist eine deutliche Abkehr, das muss man schon sagen.
Es ist schon sehr anders, okay.
Der schreit schon wirklich Arthouse, ne? Also wirklich auch von der ersten Sekunde an.
Ja.
Und ein bisschen hat man das Gefühl, dass Venedig gleichziehen wollte mit Cannes und Belly. Die haben diesem Film nämlich den großen Preis der Jury verliehen im letzten Jahr. Und ja, also muss man schon sagen, es ist, wie wir ja auch schon betont haben, es ist halt wirklich kein runder Film in dem Sinne. Und ja.
Ich finde halt, die Stücke sind da. Ich finde auch diese Versammlung, sich die anzuschauen, auch, da, man lernt ja die verschiedenen Figuren da auch ein bisschen kennen. Ich glaube, der Sohn von dem einen ist da ja auch dabei.
Ja, du kriegst auch dieses Pärchen mit dem Rahmenrestaurant, wo sie mal Wasser sammeln und sowas, weil der dieser Ort anscheinend auch bekannt ist für dieses gute Wasser und da schmecken dann die Rahmen auch viel besser und sowas. Das fand ich auch geil. Die Versammlung fand ich auch geil. So.
Und es ist ja auch nicht, die fühlen sich ja auch nicht abgedroschen an wie Klischees, finde ich, sondern du hast schon da das Gefühl, das ist für sich genommen, das wirkt wie eine Sequenz, die dann eben 20 Minuten lang ist oder wie auch immer, aus einem richtig guten Film. Das Problem ist halt, der Rest des Films hat dann nicht so viel damit zu tun irgendwie und das ist halt so ein bisschen das Frustrierende.
Ich finde ja auch die Figur, die wir als Hauptcharakter mehr oder weniger haben, also ich würde schon behaupten, dass Takumi der Hauptcharakter irgendwie ist, der wäre in jedem anderen Film auch der ultimative Loser irgendwie, weil das ist ein Typ, der keine richtige Arbeit hat, der ist irgendwo angestellt oder sowas, der hilft halt jedem im Dorf aus, lebt da ein bisschen am Rande mit seinem Kind in diesem Haus und macht halt für alle mal Arbeiten und kriegt dadurch irgendwie Gegenleistung oder sowas und ist eigentlich so ein Tagelöhner mehr oder weniger.
Ja.
Aber ich finde ihn halt doch irgendwie spannend, weil er sehr gut angekommen ist und irgendwie so ein Zentrum auch bildet für alle, weil alle mit ihm klarkommen und alle halt irgendwie sehr fein damit sind, was er tut. Und er ist für alle irgendwie hilfreich und er ist so ein Knotenpunkt für die komplette Gesellschaft in diesem Dorf, mehr oder weniger.
Ja, das sehe ich halt hier natürlich auch irgendwo als was Japanisches oder irgendwie was japanisch-filmisches. Auch die Tatsache, dass seine Tochter da ja durch die Gegend streunert und niemand so richtig hundertprozentig weiß,
was sie jetzt gerade ist. Wenn er halt wieder zu spät kommt, sie abzuholen von der Schule, dann läuft sie einfach irgendwie, keine Ahnung, durch den Wald komplett allein nach Hause.
Also dieses Bottomline so, es ist okay, es ist in Ordnung. Weißt, es ist halt, so ist das Leben quasi auch dort der Menschen und dieses Leben in Einklang mit der Natur, das finde ich sicherlich auch eine große Stärke des Films. Und man lernt diese Figuren trotzdem, auch wenn sie teilweise wortkarg sind, durchaus auch kennen. Und ich die kleine Hanna, die schließt man ja auf jeden Fall auch ins Herz, die das Ganze dann halt eben auch so ein bisschen von außen beobachtet und betrachtet. Ne? Ja, Evil Does Not Exist. Ihr wisst, worauf ihr euch einlassen könnt in diesen 106 Minuten, die ab dieser Woche im Kino zu sehen sind. Definitiv kein richtiger Film, kein guter Film für die Sneak. So viel können wir uns, glaube ich.
Aber Bilder gemacht für die größte Leinwand der Stadt.
Ja,
also
sicher.
Da war ich auch so, ich weiß nicht, wie gut es auf Deutsch funktioniert in der Synchro, aber die Bilder auf der Riesenleinwand, da bin ich ein bisschen neidisch drum, weil auch wenn ich es auf einer großen Leinwand gesehen habe, bin ich trotzdem immer so, weil wenn ihr schöne Bilder sehen wollt, schöne japanische Wälder im Winter mit meditativer Musik dazu, sag ich mal, dann ist das definitiv euer Film.
Das wäre mein Fazit. Das klassische Sneak-Publikum.
Ja, Evil Does Not Exist ab dieser Woche zu sehen. Gut, dann haben wir, ihr werdet uns nicht los, noch einen Film gesehen, lieber Flo.
Ja, wir haben wir haben diese Woche viele Filme gesehen.
Ja, das stimmt. Wir teilen uns da so ein bisschen rein. Wir werden aber auch gleich noch andere Stimmen hören. Aber wir wollen zunächst einmal reden über den Horrorfilm der Woche.
Ah, ich dachte, du bist bei dem anderen mit A, wenn wir bei ruhigen Filmen sind. Der italienische.
Ach so, nee, aber Abigail ist definitiv der größere Film.
Das auf jeden Fall.
Mal, wir sprechen jetzt machen hier,
wir den,
oder?
Machen wir den Horrorfilm der Woche.
Ja, und dazu sage ich nur...
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja, genau. Unser inoffizielles Horrorfilm der Woche ist ein Jingle hier. Lass uns reden über Abigail, ein Film, bei dem man nicht den Trailer sehen soll zuvor.
Ja, aber ich behaupte, der Film macht da, also wenn du weißt, dass du in einen Horrorfilm reingehst, dann macht der Film auch kein Geheimnis von irgendwas.
Nein, Lars ärgert sich wieder hier. Ich weiß, ich habe mir den Trailer angeguckt, zwei, drei Tage vorher, als ich noch im Multiplex-Kino war, und dann bin ich zwei, drei Tage später rein und dachte mir, also als ich den Trailer schon gesehen hatte, dachte ich mir, oh ja, sieht interessant aus, da freue ich mich drauf, da haben wir ja eine Pressevorführung sogar. Und dann gehst du in die Pressevorführung. Und dann braucht er erstmal eine halbe Stunde lang, um rumzurätseln. Alle beteiligten Figuren, keine Ahnung, auch gefühlt mindestens, alle beteiligten Figuren rätseln drumherum quasi, wo denn diese mysteriösen Morde herkommen könnten und was da denn wohl passieren sein könnte, was du alles im Trailer schon weißt und siehst.
Ja, aber das ist ja manchmal auch der Punkt von Spannung, die Bombe unterm Tisch, die wir als Zuschauende
das
sehen.
Das ist der Punkt von Marketing, Punkt.
Das auch, natürlich. So eine Trailer aber halt ich finde tatsächlich... Finde ich es nicht so, also mich hat das fast null gestört tatsächlich. Ich fand auch nicht, dass sich das ultra lang angefühlt hat.
Ja, aber die Figuren sind halt auch ganz schöne Honks so. Und deswegen,
die Figuren sind die größten Abziehbildchen, ja. Aber das, deswegen macht es ja manchmal
auch
Spaß.
Da muss ich mir eine halbe Stunde lang angucken, halt irgendwie wie die Abziehbildchen und die Honks halt irgendwie da.
Immerhin ist einer der Honks Dan Stevens,
ja.
Der cool ist.
Ja, und das hat mich dann
zwei
auch
zwei andere
abgeholt.
Honks sind Catherine Newton, die ja dieses Jahr schon mal mit Horrorkomödie im Kino war. Mit Lisa Frankenstein, den ich leider nicht gesehen habe, der gemischt ankam, aber glaube ich auch entweder Leute fanden ihn ganz, ganz schlimm oder ganz, 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 ganz toll. Mhm. Und wir haben Melissa Barrera hier mit der Hauptrolle mehr oder weniger, die wieder vereint ist mit Radio Silence, also Matt Bettinelli-Alpen und Tyler Gillette, die ja auch Scream 5 und 6 mit ihr gemacht haben. Und dann haben wir noch die großartige Alicia Weir als Ballerina. Ich mochte die ja sehr tatsächlich.
Und einen Schauspieler aus Quebec.
Und einen Schauspieler. wie heißt er hier?
Ich kenne die alle nicht, ne?
Also ich kenne die auch alle nicht. Also ich kenne halt noch Catherine Newton und Melissa Barrera, aber ansonsten Angus Cloud, ich habe keine Euphoria gesehen.
Ja, der ist ja tatsächlich, also das ist dann, dem ist der Film am Schluss dann auch gewidmet, weil er tatsächlich nicht mehr ist. Und man sieht den Film über durchaus auch warum, denn er hat sich eine Überdosis gegeben und spielt auch tatsächlich die ganze Zeit ein wenig wie auf Droge.
Nee, ich meine, sein Charakter ist, glaube ich, auch so angelegt, aber ich habe das Gefühl, eventuell ist sein Charakter so angelegt, weil er so ist
als Person. Ich wollte schon sagen.
Genau. Wir haben einen bunt zusammengehaufenen, gewürfelten Haufen an Menschen, die...
Gehaufenen Würfel, sehr schön.
Das ist der Versprecher des Tages. An Menschen, die eben die Tochter eines reichen Vaters, von dem keiner weiß, wer es ist, entführen sollen, 24 Stunden in einem Herrenhaus festhalten sollen. Und dann passieren eben komische Dinge und es gibt eventuell ein paar Leichen im Keller. Vielleicht auch sehr wörtlich.
Ja, genau. So weit hatten wir es. Ich meine, die Leute haben doch sowieso den Trailer gesehen.
Ja, ihr habt alle den Trailer gesehen. Ihr wisst, das kleine Mädchen ist ein 14-jähriger Vampir. Und
nein!
Doch. Und spielt mit seinem Essen. So, das ist nämlich scheißegal einfach. Und ja. Wenn ihr Bock auf viel Kunstblut habt... Und eventuell auch das ein oder andere Plastikgegröße und schön Practical Effects, dann geht da rein und habt einfach eine gute Zeit, so wie es mir ging nämlich. Ich hatte nämlich einfach ungefähr anderthalb Stunden bis 100 Minuten schön Spaß, tatsächlich.
Ja, schaltet das Hirn ab. So viel kann ich euch auf jeden Fall nahelegen, denn die Logik geht so unterwegs ein bisschen flöten. Es ist gut inszeniert in jedem Fall.
Ihr dürft nicht zu viel abschalten, sonst sagt ihr wie Lars, dass die Logik flöten geht. Von Sachen, die eigentlich erklärt werden.
Nein, also wir reden nicht mehr über den Schuppen draußen, ja? Und über die Dielen, die so,
ach so,
ne? Genau. Also sie stellen sich nicht sonderlich gut und logisch halt irgendwie an, darin sich aus dieser Situation heraus zu befreien. Man muss schon sagen, also ich hoffe inständig wirklich, dass das kleine Mädchen, das hier die Abigail verkörpert, nach dem Film eine ausführliche und intensive Therapie hatte.
Ich weiß gar nicht warum, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Denn das ist schon ganz schön heftig auf jeden Fall so. Sie spielt das unglaublich gut. Ich glaube aber, dass die ist wirklich ein Fall für einen Psychologen irgendwie oder Psychiater halt irgendwann spätestens in ihren Teenagerzeiten, weil also so schizophren, wie sie teilweise halt einfach spielt, ne? Also eben so dieses junge Mädchen, dieses naive Mädchen halt irgendwie verkörpert. Auf der einen Seite und dieses mordlüsterne Biest auf der anderen Seite, das ist schon echt ziemlich bemerkenswert und bedenklich.
Aber irgendwie spaßig und ich habe auch gerade gesehen, wir hatten die letzte Woche anscheinend schon die Alicia Weir bei Wicked Little, genau, ja. Bei den kleinen bösen Briefen hier.
Da spielt sie die Tochter nämlich von der Jessica Clay.
Auch mit, tatsächlich. Ja,
ja.
Und ansonsten, Jesse, genau. Wie gesagt, es ist, ich hatte Spaß. Und ich glaube, ein paar andere Leute können damit auch gut Spaß haben, weil,
ja.
Also ich meine, Herrenhaus, Radio Silence ist eine Kombination, die, glaube ich, funktioniert. Hatten wir bei Radio Not schon.
Den fand ich ja, aber geh.
Da kommt ja ein zweiter Teil noch. Und ich finde es schön. Also ich finde halt tatsächlich, ich mag die Jungs so von Radio Silence. Ich finde, die können gerne mehr machen in diese Richtung oder so. Das muss nicht immer alles todesernst sein oder sowas. Ich finde es auch, ich finde tatsächlich, dass der Film nicht den Ton richtig getroffen hat. Der ist nicht zu lustig inszeniert, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier permanenten Augenzwinkern dran. Und gleichzeitig aber halt auch nimmt der, hatte ich das trotzdem das Gefühl, dass er sich nicht zu ernst nimmt, dass ich jetzt, weil halt die Charaktere eben schon ziemliche Abziehbildchen sind. Und deswegen kann ich da auch gut damit leben, dass die teilweise einfach ein bisschen dumm sind. Und so. Ja, es ist halt einfach so.
Es ist in Ordnung,
das ist halt die richtige Erwartung einfach. Wenn du mit der richtigen Erwartung reingehst, hast du auf jeden Fall eine gute Zeit und vor allen Dingen finde ich auch ein ziemlich gutes Pacing einfach. Mhm. Also ich finde, der Film geht einfach gut durch seine 109 Minuten oder so. Da macht er einfach keine Gefangenen, tatsächlich.
Ja, das ist der rote Faden der Sendung auf jeden Fall, mit den richtigen Erwartungen hier ins Kino geht.
Stimmt.
Nehmt das Verdikt mit von unserem Horror-Spezialisten hier. Und ja, ich war, wie gesagt, so ein bisschen. Zu sehen ist Abigail auf jeden Fall auf dieser Woche im Cinemax, im Prisma, im UCI, im Cineplex, im CineStar, im Regina Palast. Also vielfach Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Abigail, danke dir. So, und jetzt schweigen wir mal, würde ich sagen, und lauschen dem Marc, denn der hat sich einen Film angeschaut namens Amsel im Brombeerstrauch, der auch schon mit vielfach Preisen von verschiedenen Festivals zu uns kommt in die Kinos. Hier ist Marc.
Hallo, ich habe mir Amsel im Brombeerstrauch angesehen oder Blackbird, Blackbird, Blueberry. Eine Romanverfilmung des Romans Amsel, Amsel, Brombeerbusch von Tamta Melashvili, einer georgischen Schriftstellerin. Der Roman handelt von der Geschichte der 48-jährigen Etero, die beginnt, ihr Leben neu zu leben. Sie lebt nämlich in einer kleinen georgischen Stadt in der Provinz, in der sie eine Außenseiterin zu sein scheint, denn sie lebt als Einzige dort alleinstehend. Ihre Bekannten haben alle Kinder, leben alle in Ehen und sind scheinbar glücklich. Und als sie eines Tages Brombeeren pflücken ist auf einem Berg am Fluss, an dem sie gerne ihre Zeit verbringt, stürzt sie einen Abhang herunter und verletzt sich, zum Glück nicht sehr schwer, aber sie hat eine Nahtoderfahrung und das krempelt einiges in ihrem Leben um. Sie stellt das Leben in Frage, das sie bisher gelebt hat und auch das Leben anderer Menschen in ihrem Bekanntenkreis. Und ja, sie fängt an zu experimentieren. Sie besitzt ein kleines Drogeriegeschäft, hat dadurch ein paar soziale Kontakte zu Menschen aus dem Dorf, meistens Frauen, die einkaufen gehen dort. Und dieses Geschäft wird auch von Lieferanten beliefert regelmäßig. Und es gibt einen Lieferanten, mit dem dann eine kleine abenteuerliche Geschichte beginnt. Und wir erfahren im Film mehr über Etero und ihre Vergangenheit, über ihre Eltern, über ihre Kindheit. Und ja, sie bemerkt eines Tages Veränderungen an ihrem Körper und ist erstmal besorgt, weil sie nicht weiß, was das ist. Und fragt dann auch ein Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis, ob sie für sie googeln kann nach bestimmten Symptomen von Krankheiten, weil sie besorgt ist und ja, lässt sich dann unter einem Vorwand ein Krankenhaus empfehlen, um sich untersuchen zu lassen und dort bekommt sie auch eine Antwort auf ihre Veränderungen, die sie feststellt und die krempelt ihr Leben nochmal um. Es ist ein Film, der dadurch, dass er in einer kleinen Stadt in der Provinz spielt, sind traditionelle Geschlechterrollen sehr verbreitet, die dann aber im Film durch Etero ständig hinterfragt werden und ja, sie beginnt quasi dann mit 48, kurz vor 50 Jahren, ihr Leben nochmal komplett neu zu leben, hinterfragt eben Geschlechterrollen, Familienbilder und ja, sie nimmt sich vor, Hobbys zu beginnen, verschiedene, will am Fluss spazieren gehen und Fotos machen, will sich eine Kamera kaufen und merkt, dass sie eine starke Frau ist, die zwar allein lebt, aber sich nicht einsam fühlt und ja, beginnt eben ein neues Leben und er zeigt in gewisser Weise ja die Emanzipation dieser einen Frau in dieser kleinen Provinzstadt und ja, wie manche Menschen durch Hinterfragung dieser Geschlechterrollen und der Lebenswelten sich nochmal neu entfalten können und dass es eben nie zu spät ist. Sie konfrontiert auch dann ihre Bekannten, die irgendwie nicht ganz ihre Freundinnen sind, aber mit denen sie doch immer mal Zeit verbringt. Das sind 4 Frauen, mit denen sie immer mal Kaffee trinkt oder Tee trinkt. Und ja, sie konfrontiert die auch mal mit ihren Gedanken, doch im Gegensatz zu ihr hinterfragen diese ihre Leben nicht, ihre Beziehung, ihre Lebenswelten, sondern sie lachen lediglich peinlich berührt und ja, drehen dann die Musik im Radio lauter, während Etero aus dem Raum verschwindet. Und sie halten Etero eben für ein bisschen verrückt und tuscheln auch hinter ihrem Rücken. Und ja, der Film ist sehr wortkarg und hat ein sehr ruhiges Tempo, was dem Film aber in meinen Augen keinen Abbruch macht. Ich finde den überhaupt nicht langweilig, ich finde den richtig schön anzusehen. Es werden sehr intensive Farben gezeigt, vor allem so Rot-Grün-Kontraste sind zu sehen. Auch in den Situationen, wo sie mit ihren Freundinnen diskutiert, die eine Freundin hat immer ein rotes Oberteil an, während sie vor einer grünen Wand steht. Das bringt dann diese Position auch nochmal schön zur Geltung. Es sind ziemlich viele führende Linien zu sehen, die den Blick sehr schön lenken beim Zuschauen und ja, sehr an den entlang der Geraden gleiten lassen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Regie führte Elena Navariani. Ihr dritter langer Spielfilm ist das und sie ist eine georgische Regisseurin. Der Film feierte Uraufführung beim Filmfest in Cannes, geht über 110 Minuten. Und Etero wird gespielt von Eka Chafleishvili und der eine Lieferant, mit dem sie dieses Abenteuer beginnt, der im Film Moorman heißt, wird von Temiko Shinchinadze gespielt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß.
Vielen Dank, lieber Marc. Amsel im Brombeerstrauch, schönen Dank für deine Empfehlung. Und wir?
Der Soundtrack des Monats.
Spielen was vom Soundtrack des Monats. Der ist den ganzen Monat über aus Back to Black, dem Soundtrack zum Amy Winehouse-Film, der ja auch sehr erfolgreich gestartet ist in den Kinos in der letzten Woche. Wer wissen will, ob es sich lohnt, kann das nochmal nachhören auf filmriss-leipzig.de. Da gibt es die Sendung aus der letzten Woche. Wir hören Thelonious Monk und Straight No Chaser.
Hör zu, Mama, mir ist wirklich nicht nach trautem Familiengequatsche zumute, okay?
Du undankbares kleines Balk! Sieh dir doch nur mal an, was du alles hast! In deinem Alter wohne ich in der Hälfte von einem Doppelhaus! Wir haben nicht mehr ein freistehendes Haus!
Filmstarts der Woche.
Jo, ein bisschen was haben wir noch. Die Großen sind durch, aber wir wollen noch reden über den Dokumentarfilm der Woche. Bei uns heißt sie Hanka, kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein Dokumentarfilm von Grit Lemke, die war ja jahrelang hier bei dem Doc Leipzig als Programmatorin tätig, hat das Dokumentarfilmprogramm hier mit bestimmt und ja, programmiert. Und kuratiert war auch jahrelang, daneben aber jetzt auch in den letzten Jahren beim Filmfestival in Cottbus für die sorbische Filmreihe dort tätig und hat dort auch sehr viele Menschen kennengelernt. Aus dieser Kulturkreis der Sorben hat selbst auch die sorbische Sprache gelernt und sich auseinandergesetzt mit ihrer eigenen Vergangenheit. Denn früher war das so, wenn sie sich als Kind schmutzig gemacht hatte oder falsch angezogen war, dann hieß es immer, lauf nicht rum wie eine Wenschehanka. Und sie wusste nicht, was eine Wenschehanka war, aber wollte auf gar keinen Fall eine sein. Jetzt heute weiß sie, was es ist, nämlich die Sorben oder auch in den brandenburgischen Wenden sind ja eine Volksgruppe, die über Jahre lang, über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang hinweg eigentlich unterdrückt wurden und deren Sprache und Kulturkreis heutzutage eigentlich kaum noch präsent ist. Und denen widmet sie sich in ihrem Dokumentarfilm. Bei uns heißt sie Hanka, zeigt, wie die Sorben heute leben in der Lausitz. Junge Menschen, die sorbischen Traditionen wiederentdecken, zeigt aber auch auf der anderen Seite, ja, dass dieses Wiederentdecken des Völkischen natürlich auch ein gewisses Geschmäckle mit sich bringt, möchte ich mal sagen. Also vor allen Dingen halt eben die Tatsache, dass wir es hier eben auch mit einem der starken rechter Parteien in der Region zu tun haben und wo das herkommt, was das mit einem Volk, mit Menschen macht, wenn sie jahrelang und generationenlang eben unterdrückt werden. Das ist definitiv ein Film, der viel über die politische Entwicklung der Region zu erzählen weiß, der einem aber auch die Tradition und die Geschichte der Sorben näher bringt und ja, das sorbische Leben heute. Sehr empfehlenswert, Grit Lemkes, bei uns heißt sie Hanka, läuft ab dieser Woche in den Kinos, bei uns in Leipzig im Passagekino und in der Kinobar Prager Frühling, in Halle im Puschkino. Und dann wäre noch ein Film da, der nur einen Start bekommen hat, bevor er dann bei Netflix laufen wird. Ein Film, auf den ich auch sehr gespannt war in jedem Fall. Wir reden über Adagio mit einem Schauspieler, der absolut überall ist gerade, also der für jeden zweiten italienischen Film mitspielt, Pier Francesco Favino. Ich liebe ihn, er ist immer wieder sehenswert, er ist immer wieder toll in der Hauptrolle. Ich habe gerade allerdings auch mit ihm Der Kolibri gesehen und bin da ähnlich wie bei Adagio ein bisschen, nicht ganz so abgeholt gewesen. Der Kolibri, da reden wir natürlich jetzt dann noch im Mai drüber, da wird der Film auch in den Kinos anlaufen, auch bei uns. Da spielt er die Hauptrolle, das ist so eine Familien- oder Liebesgeschichte halt über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählt. Hier haben wir es mit einem neuen Film bei Adagio, mit einem neuen Film von Stefano Sollima zu tun und ja, da wissen wir ja eigentlich, was wir erwarten können, der unter anderem auch Autor und Regisseur von der Serie Gomorra war, der Suburra inszeniert hat, unter anderem Romanzo Criminale, also sich immer wieder mit Filmen, mit Themen auseinandergesetzt, die die italienische Unterwelt anbetreffen.
Ja, ich würde noch seinen größten, ich glaube seinen, ich sag mal, vielleicht am weitesten bekannten Film, den zweiten Teil von Sicario.
Sicher. Der ist dann halt eben auch außerhalb Italiens groß geworden, ja.
Ja, ich habe leider Gomorra und Suburra nicht gesehen.
Ich habe Tom Clancy's Gnadenlos nicht gesehen, sehe ich hier gerade. Den hat er 2021 offensichtlich für Streaming inszeniert.
Ja, also ich habe von Suburra und Gomorra nämlich immer viel mitbekommen und war deswegen auch, habe ich mir jetzt auch Adagio mit angeguckt, weil ich so dachte, ein Italiener, der die Mafia dann auch mal macht, das habe ich jetzt tatsächlich, also jemand auch aus Italien, der in Italien einen Film über Mafiosi dreht, ist jetzt nämlich auch was ich glaube ich für mich persönlich jetzt nicht so viel kenne. Und war durchaus angetan tatsächlich. Also ist auch wieder, ja, es nimmt sich Zeit, aber es geht halt auch wieder um teilweise eben die alte Garde bei der Mafia. Das ist dann meistens damit verbunden, dass man sich eben Zeit nimmt, weil alte Leute langsamer sind. ist vor allen Dingen auch wieder, ich finde von den Bildern und wie das eben wirkt, unfassbar gut einfach. So.
Also der für mich ist auch handwerklich top, der ist halt unglaublich gut gemacht, der Film, also wirklich sieht unheimlich gut aus, das kann ja auf jeden Fall auch Stefano Sollima kann das inszenieren, das ist wirklich stark. Und er ist schauspielerisch wirklich sehr stark, Francesco Favino mit Glatze als gealterter, untergetauchter Mafiosi, Tony Servillo, den wir hier erleben als den blinden Kompagnon von ihm, Daytona, genau, die haben alle so auch knackige Namen
die natürlich, haben ja auch, ne? Die haben ja auch Gamello, so geile,
Daytona.
Genau, und der eine heißt ja Paul Newman, auch, also das ist, ich liebe das halt, wie die einfach so italienische Versionen von irgendwelchen Schauspielernamen basically haben. Ich weiß, wie der heißt, Paul Newman.
Und der wird auch so, ne, also hier, Flori, der wird so geschrieben, P-O-L-N-I-U-M-A-N.
Genau.
Paul Newman. Paul Newman.
Ja. Das ist großartig. Ich bin auch so, wenn ich das Bild hier von dem Pier Francesco Favino sehe, ich hätte den nicht erkannt.
Nee.
Es ist so krass, wie der Glatze, er sich verwandelt und auch sein so Gang
kaputt aus einfach. Ja,
und auch der Junge, ich weiß gar nicht, der Gianmarco Francini, der den Manuel Coretti spielt, die zweite Hauptfigur, sag ich mal, im Film, den fand ich auch unfassbar gut, weil es geht halt um einen Jungen.
Nee, ist doch Bruno, oder? Bruno war doch da eigentlich der, oder? War das nicht der?
Nee, Manuel. Manuel ist der.
Stimmt.
Der Manu, Mist gemacht hat.
Richtig.
Und eben deswegen Hilfe sucht, weil sein Vater ihm gesagt hat, wenn du Probleme hast, gehst du zu dem und dem, und er selber auch gar nicht weiß, wie viel sein Umfeld anscheinend in der Mafia mit drin hängt. Und dann entspinnt sich eben halt so eine Suche nach ihm, weil die eine Seite nach ihm sucht und die anderen versuchen eben, ihn zu schützen. Und eben so ein bisschen geht es halt dann darum, dass die Alten versuchen, diese junge Generation von ihm halt, also das ist das, was ich mitgenommen habe, eben rauszuhalten, dass die halt einen Neuanfang beginnen können. Mhm. Alles in einem Rom, in dem es unfassbar heiß ist, es ist Sommer, von außen kommen Waldbrände und es hat sich auch genauso angefühlt und ich war auch so, es gibt, ich sag mal, wenig Gewalt im Film an sich, aber wenn sie kommt, ist sie immer, sie tut weh. Also ich fand, das war alles immer so, das war schon schmerzhaft, was man mitbekommen hat.
Ja, der ist sehr ruhig erzählt, das stimmt auf jeden Fall. Es ist, ja, es ist halt einfach eine ganze Reihe von Dingen, die man in dieser Form auch schon kennt aus dem italienischen Gangster-Kino. Ne? Es spielt also zu 99% nachts, also sehr, sehr viel zumindest. Ne? Und du siehst halt immer wieder auch eben diese teilweise wirklich ganz dunkle Stadt, weil ja auch das, der Strom immer wieder ausfällt. Und du hast halt eben die korrupten Cops und du hast die aufrechten Gangster, du hast viel Gewalt in jedem Fall auch, wenn sie halt kommt, dann kommt sie sehr nachdrücklich in jedem Fall. Also es sind definitiv schon, also Tropes sind schon so irgendwo Dinge, die halt altbekannt sind aus dem italienischen Gangster-Kino, aber es ist einfach mal verflucht gut inszeniert.
Ja, für mich war es halt einfach spannend, weil ich halt wie gesagt jetzt nicht wirklich so viele Filme über Mafia von einem Italiener in Italien gesehen habe und vor allen Dingen auch eine, die Ecken von Rom, die man sieht, ich kannte keine davon, also das sind ja, weil es halt, es spielt halt am, in der Unterschichtsecke von Rom, sage ich jetzt mal, also es ist halt wirklich, es ist fast kein Platz dabei, wo ich sagen würde, ach guck mal, das kenne ich von irgendwelchen Postkarten oder sowas, sondern du bist halt irgendwo immer nur in irgendwelchen Seitengassen, irgendwelchen Vierteln, wo halt eben alles scheiße ist, weil halt irgendwie dreimal am Tag der Strom ausfällt oder sowas, wo Leute sagen, ja, hier haben wir einen Fahrstuhl, aber nimm ihn vielleicht besser nicht, weil sonst hängst du halt vielleicht noch 3 Stunden im fucking Fahrstuhl bei 35 Grad oder sowas.
Ja.
Und es war schon interessant, deswegen würde ich schon sagen, wenn man die Chance hat, den im Kino zu gucken, nimmt und da ansatzweise Interesse dran hat an dieser ganzen Mafiosi-Welt in Italien und wie eben so ein Italiener sowas dann inszeniert, nehmt das gerne mit. Das wäre meine vorsichtige Empfehlung, sag ich mal, für den Film. Aber halt auch wieder Erwartungshaltung, ne? Es ist kein amerikanischer Mafia-Gangster-Film mit viel Geballer und irgendwie übercool inszenierten Typen, sondern es ist schon alles so, da ist auch wieder eigentlich keiner so richtig sympathisch oder irgendwie nett.
Ja, das stimmt. Also es ist halt ein klassischer Genrefilm in jedem Fall. Wer das sucht, der wird das finden. Zu sehen, Adagio, erbarmungslose Stadt. Vielen Dank. Und dann wären da noch 2 Filme, die wir nicht gesehen haben in dieser Woche. Zum einen läuft ein Dokumentarfilm über Helke Sander in den Kinos an. Dazu vielleicht ganz kurz einen Auszug. Die Filmemacherin und Autorin Helke Sander ist eine Ikone nicht nur der Frauenbewegung, sondern auch des neuen deutschen Films. Historische Umwälzungen brauchen manchmal nur einen kleinen Impuls, der die versteinerten Verhältnisse plötzlich in Bewegung bringt. Helke Sander hat vor vielen Jahren eine solche erdrutschartige Veränderung in Deutschland ausgelöst. Wer sie kennenlernen will, in einem Dokumentarfilm Helke Sander aufräumen, läuft ebenfalls ab dieser Woche im Kino. Und dann haben wir natürlich auch noch französisches Kino, logisch, muss ja auch sein, irgendwie jede Woche einer, es sind die kleinen Dinge, Michel Blanc steht hier in der Hauptrolle, ist auf jeden Fall auch ein bekanntes Gesicht aus dem französischen Kino, er spielt einen Analphabeten, Emile Menou, seitdem sein Bruder gestorben ist, hat er niemanden, der ihm bei den täglichen Aufgaben hilft und er trifft auf Alice, die Lehrerin ist und außerdem noch Bürgermeisterin in einem kleinen Ort ist. Der sture 65-jährige Emil hat sich in den Kopf gesetzt, auf seine alten Tage doch noch lesen und schreiben zu lernen. Und so kommen halt eben Alice und Emil zusammen. Es sind die kleinen Dinge, läuft ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos. Jo, und das waren sie, die Filmstarts für diese Woche, wenn ich das richtig überblicke. Wir haben gleich noch eine Sofa-Ecke für euch machen einfach hier ein bisschen Musik vom Soundtrack und dann gleich gibt's hier quasi den lieben Matthias noch zu hören, den holen wir nämlich jetzt in die Leitung hinein. Bis gleich.
Das Ding hat einen ziemlichen Anzug. Das hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen. Hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was?
Sie werden also nicht im Arsch.
Hallo Matthias, servus, grüß dich.
Mahlzeit.
Hi. Schön, dass du hier zu uns kommst zum Family Dinner. Mahlzeit, lass uns speisen, lass uns reden über einen Film, den wir in dieser Woche noch in der
Filmriss-Sofa-Ecke
vorstellen wollen. Flo, du hast ihn auch gesehen. Es ist fast der Horrorfilm der Woche, aber wir hatten ja schon einen. Lohnt sich noch ein zweiter?
Das kommt jetzt, glaube ich, am Ende drauf an, wen von uns beiden du fragst. Jetzt darfst du raten, wer wie empfiehlt.
Gut, macht das unter euch aus. Wer will anfangen?
Also ich glaube, ich kann nämlich hier einmal vorwegnehmen, ausnahmsweise, es gibt diesen seltenen Fall, dass der Matthias gnädiger ist als der Flo. Es passiert nicht oft, wir haben da gestern schon kurz drüber geschrieben, der Matthias und ich, aber tatsächlich war er mal gnädiger. Wir haben einen österreichischen Slowburn-Horrorfilm, bei dem es um eine übergewichtige Jugendliche gibt, geht die zu ihrer Tante, kurz vor Ostern kommt, die auch Ernährungsberaterin ist und dort eben die Woche verbringt und auch versuchen möchte, mit Hilfe von ihrer Tante abzunehmen. Und dann ist alles ein bisschen seltsam, weil alle ein bisschen komisch sind. Es ist ich bin auf jeden Fall dabei, es ist eine schöne Atmosphäre, die aufgebaut wird. Mein größtes Problem dabei war nur, dass ich gefühlt nach 5 Minuten ungefähr wusste, worauf es hinausläuft. Und dadurch, dass es dann halt Slowburn ist, hat man halt dann das Problem so, dass ich mir öfters auch mal dachte, komm bitte einfach zum Punkt, Film, weil ich weiß ja, wo du hin möchtest. Und der Weg dahin war für mich nicht immer das Spannendste. Mein letzter großer Kritikpunkt war, das ist vielleicht auch was sehr Persönliches, als jemand, der selber aus Süddeutschland ist und mit den ganzen Dialekten auch ein bisschen was anfangen kann und sowas, war ich ein bisschen gestört daran, dass die zwar irgendwie im Dialekt gesprochen haben, aber teilweise an manchen Stellen hatte ich dann das Gefühl, dass sie sich zu sehr anstrengen, eben nicht den Dialekt zu haben, was mich halt dann rausgerissen hat, weil ich so dachte, das klingt für mich einfach unnatürlich. So, Matthias, jetzt darfst du.
Ja, also hat man ja schon kurz angesprochen, ich gehe dir bei vielen Sachen ganz objektiv betrachtet absolut mit. Dadurch, dass es halt auch nur 4 Schauspieler, Schauspielerinnen sind, die da rumspringen, hat das Ganze halt auch, und das Ganze auf einem Bauernhof mitten im Nirgendwo von Österreich angesiedelt ist, hat man halt auch so eine klaustrophobische Grundstimmung, die funktioniert für mich ganz gut. Das Problem ist, wenn einem das Tempo da nicht zusagt, kommt man da auch nicht raus. Es gibt nicht irgendwie mal so einen Ausbruch, der mal irgendwie das Tempo verschleppt oder anzieht, oder man schneidet halt nicht irgendwo mal einen Stadttrubel, damit man was anderes sieht. Wenn man ein Problem mit dem Tempo hat, ist man da gefangen, so ähnlich wie Simi das ist. Ja, du hast schon angesprochen, da fehlt mir vielleicht einfach das Ohr für die Dialekte und die Akzente. Ich fand das Schauspiel recht interessant, weil die Pia Hirziger, die hier die Tante spielt, so eine ganz theatrale, übertriebene Gangart an den Tag legt, die aber zu ihrer leicht psychotisch angehauchten Rolle auch passt. Von daher fand ich es schon fast wieder interessant. Bei der jungen Simi ist es, ja, ich glaube, ein Debüt von einer jungen Schauspielerin, dass es vielleicht so eine Mischung ist aus der verschüchterten Rolle und aber auch dem Wunsch, möglichst dialektfrei oder universal zu sprechen. Und wenn man es so betrachtet, dass es halt eher von der Rolle kommt, dann passt das schon wieder ganz gut. Aber da muss einem dann schon irgendwie, das stimmt schon, vielleicht das genaue Ohr für die Akzente und die Dialekte abgehen. An sich gehe ich auch vollkommen dabei mit, dass das ist relativ, ja, schade ist, dass der so eine relativ geradlinige letzte Viertelstunde hat. Da hätte man sich dann vielleicht den einen oder anderen Twist mehr gewünscht. Für mich punktet der Film halt in allererster Linie über die Atmosphäre, die aufgemacht wird, dass man halt immer in irgendeiner Szene, wenn jemand miteinander redet, so ein absolut unwohliges Gefühl hat. Was nicht mehr daran liegt, dass die Dialekte für dich cringig waren, sondern dass es einfach auch irgendwie so eine Spannung zwischen den Figuren gibt. Und das ist ja schon ein großes Plus, das muss man erstmal so inszenieren.
Das auf jeden Fall, also da war ich auch dabei. Was ich auch nochmal kurz positiv hervorheben möchte, ist natürlich das Essen, was da auf dem Tisch immer steht. Das ist, fand ich tatsächlich auch, also ich glaube, ich habe auch selten, vor allen Dingen, also gerade wenn ich überlege, ist es auch ein Regiedebüt, so schön inszeniertes Essen gesehen, was da immer wieder auf den Tisch kommt.
In der Tat, Set-Design, Production-Design sehr, sehr gut. Und du hast angemerkt, Peter Hengel ist eigentlich Drehbuchautor und hat hier sein Langfilmdebüt vorgelegt. Und ja, das funktioniert als Regiearbeit dann wahrscheinlich einen Tick besser als als Drehbucharbeit, eben weil da die Spannungskomponente im Plot dann doch irgendwie nicht so richtig zündet. Aber für mich, gerade weil der auch irgendwie, der war relativ kurz, seit nur also eine 80 Minuten oder sowas.
Fast 100 tatsächlich, 97, echt? Ja.
Na hoppla. Dann wirkte er sogar noch besser in Retrospektive. Ich hatte nicht wirklich ein Längegefühl. Ab einem gewissen Punkt habe ich auch gedacht, okay, wenn sie jetzt nicht einen Twist einbauen, dass es in eine ganz andere Richtung geht, dann hätte man ein paar Minuten sparen können. Aber alles in allem hatte ich wirklich eine leckere Zeit mit dem Family Dinner. Ich bin gespannt auf weitere Arbeiten von dem Regisseur, Drehbuchautor und finde es einfach, weil es mal wieder ein Genrebeitrag ist aus dem deutschsprachigen Raum, der auch mal die Coronis hat, sich auf Deutsch anzubieten, war ich positiv überrascht und fand es einfach einen angenehmen kleinen Osterausflug.
Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, das kann man auf jeden Fall gucken. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich hier in letzter Zeit geguckt habe, sag ich mal. Mir ging es halt dann nur so, dass ich so war, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Explosion am Ende gewünscht, sag ich mal, was da von Dingen, die passieren und halt wirklich, dass ich halt, also mein Eindruck war wirklich nach irgendwie so, dass ich nach 10 Minuten hatte, was so ein bisschen das Endbild sein wird. Und dann, also ich habe auch das Gefühl, er versteckt es auch gar nicht so arg und dadurch, dass es dann halt sich dann dahin zieht und eben so geradlinig dahin durchgeht, war ich ein bisschen so, ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass er eben nochmal mit einem, irgendwo nochmal eine Idee reinbringt. Aber ich bin auch der Meinung, also gerade als Regiedebüt oder sowas, das ist sehr stilsicher inszeniert, das ist deutschsprachiges Genre-Kino, was man, also wo ich auf jeden Fall sagen würde, kann man auf jeden Fall gucken, so, wenn man da in die Richtung interessiert ist.
Auf jeden Fall. Und man hat halt wirklich, man hat den Eindruck, es war mehr Interesse an den Spannungen zwischen den Figuren da als am Plot. Und das hat dann gleich eigentlich schon wieder so ein Arthouse-Anleihen-Faktor. Von daher, für die Freunde vom Arthouse-Genre-Kino aus dem deutschen Raum auf jeden Fall unbedingt eine Empfehlung. Wer jetzt auf knallhartes Plot-Kino steht, der halt sollte nicht zur DVD oder Blu-ray greifen, die am 2. Mai bei Tiberius rauskommt, aber der digital ist auch schon erhältlich. Ab 25. glaube ich, so bei den gängigen Streaming-Anbietern zum Ausleihen und Kaufen. Und ja, kann man machen. Empfehlung meinerseits dafür und ja, eher verhaltene dann wahrscheinlich von dir, Flo.
Korrekt.
Jo, wunderbar. Wir haben auch ein paar Exemplare für euch zu gewinnen und zwar beim
Filmriss Filmquiz.
Und in der letzten Woche war das Matchpoint zu Woody Allen und in dieser Woche ist das hier.
Ich habe Angst, dass uns der Planet vielleicht doch noch trifft.
Du brauchst keine Angst zu haben.
Dad hat gesagt, dass man da nichts mehr machen kann und nirgends hingehen kann.
Wenn dein Vater das sagt, dann hat er was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar die magische Höhle.
Die magische Höhle.
Höhle. Genau, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche Freikarten zu Es sind die kleinen Dinge und zum Earth Day am 22.04., also morgen, übermorgen, verlosen wir mit Disney Plus zu den National Geographic Dokumentarfilmen Einkaufstaschen aus Stoff und Trinkbecher aus Glas. Wie schön. Und das war's.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und wir verabschieden uns hier im Studio, lieber Flori.
Tschüss, schön mal wieder hier gewesen zu sein.
Lieber Flo, bye-bye. Und in den angegrenzten, angeschlossenen Studios, den Matthias. Tschüssi, danke.
Tschö, mit dir.
Bye-bye.
Hier ist Armin Rohde und das ist für Filmriss. Schönen Tag wünsche ich.